Mehr als nur ein Gutachten, wie Kai Schröter mit einem innovativen Modell neue Wege im Sachverständigenmarkt geht. Das erfährst du im heutigen Interview. So, in der heutigen Folge habe ich Kai Schröter dabei. Kai, du bist Sachverständiger für Immobilienbewertung, aber stell dich doch am besten mal selber kurz vor, wer du bist und wie du überhaupt ins Sachverständigenwesen, ich nenne es mal, gekommen bist, reingerutscht bist.
Hallo Timo, danke für die Einladung heute. Ich freue mich, hier zu sein. Wie bin ich hier ins ganze Sachverständigenwesen reingekommen? Ich hatte ursprünglich als Kind mal den Plan, Ingenieur zu werden. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, das ist ja immer so, wenn man als Vierjährige gefragt wird, was willst du später sein? Ja, von Lebtag über die Eltern auf einer Baustelle gelebt, gefühlt. Und es hat sich bis heute zum Teil nicht verändert. Ja, und dann war es eigentlich über den Ausbildungsweg hinaus. Okay, wo findet man dann an? Architektur fand ich einfach spannend. Hab dann Bauzeichner gelernt. Hab da festgestellt, Leistungsphase 1 bis 9 überhaupt machen zu können, wird wahrscheinlich nicht so realistisch sein. Man ist eher auf der Entwurfsebene am Anfang, die ersten Leistungsphasen, oder man ist dann doch in dem Ingenieursbereich in den letzten Leistungsphasen bis zur Rechnung, Abnahme und Co. Und die Vorstellung, dass ich nicht alles machen kann oder mir alles anschauen kann, hat mich dann irgendwie ein bisschen abgeschreckt damals, dass ich dann in Geografie gelandet bin im Studium. Dann habe einen Regionalplaner noch als Master gemacht, BWL-Master auch noch mit hinten rangehangen. Und dann über meinen damaligen Chef, der eine kleine Immobilienfirma hatte, zusammen mit einem Steuerbüro, beziehungsweise die Partner des Steuerbüros, hatten die zusammen diese Immobilien GmbH, hatte ich dann in Köln beim TÜV die Zertifizierung damals gemacht.
Also ganz klassisch als Sachverständiger mit einer TÜV-Zertifizierung eingestiegen.
Genau, so war alles der Anfang und mein Chef, der hat es da damals sehr stark forciert. Ich hatte einfach Interesse dran und bin quasi von Tag 1, also durch diese Historie, wie ich da reingewachsen bin, als studentischer Mitarbeiter in einem Steuerbüro gelandet. Obwohl ich ja mit Steuern erstmal per se nichts am Hut hatte. Man muss auch dazu sagen, dass ich den BWL-Master auch erst später gemacht habe. Also währenddessen ich da schon längst beim Steuerbüro gearbeitet habe. Das heißt, ich kam eigentlich rein aus dieser Immobilienecke und bin dort gelandet als Mensch, der was von Immobilien versteht. Also wurde zumindest es behauptet. Und im Vergleich ist es natürlich so, Steuerberater, hochkompetente Leute, auch Wirtschaftsprüfer, sehr großes Know-how, super Kanzlei, die da gearbeitet haben und sich gedacht haben, okay, wir gehen mal einen neuen Weg, wir stellen mal jemanden ein, der mit Steuern nichts am Hut hat. Mein Chef war da quasi der Erste, ich war dann der nachfolgende Zweite. Und wir haben dann ein kleines Büro aufgebaut, bis zu 10 Leute. Und hatten überlegt, okay, welche Steuerthemen gibt es denn? Also wo gibt es Steuerthemen, die mit Immobilien sehr viel zu tun haben? Und wo können wir da steuerlich was ansetzen durch unser Know-how, was ein Sachverständiger eben hat? Was der Steuerberater nicht mitbringt, auf der einen Seite, aber andersrum auch der Architekt oder der Ingenieur, also ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Also die meisten hören Finanzamt und oh mein Gott, kriegen erstmal schlechte Laune, wenn sie ihre Steuererklärung machen müssen. Oh mein Gott, da muss man wieder was machen. Am Ende, da sitzen ja auch nur Leute, also ganz normale Menschen wie du und ich auf der anderen Seite und es braucht Lösungen. Und der Sachverständige, also jeder Sachverständige, also das bin nicht nur ich, sondern jeder Sachverständige ist dazu in der Lage, mit seinem Know-how, was er gelernt hat und mitbringt, sowohl den Steuerpflichtigen, aber natürlich auch den Steuerberatern zu helfen oder genauso beim Finanzamt auch zu arbeiten. Ja? In den Finanzämtern gibt es Außenstellen mit Sachverständigen. Das sind dort auch Architekten, Ingenieure und Co., also alle, die immobiliennah sind, die direkt unter dem Finanzamt, also mit dem Finanzamt in der Außenstelle arbeiten. Und genau das Gleiche machen, nur auf der anderen Seite. Ja, also dementsprechend, da gibt es schon eine Verbindung. Halt leider, also leider in dem Sinne, das muss man mögen in diesem Steuerkontext. Ja, und da gibt es natürlich spezielle Besonderheiten, die mit dem normalen Sachverständigenwesen in dem Sinne, was andere machen, im ersten Moment in der Vorbereitung nicht so viel zu tun hat.
Okay, also du bist, wenn ich es zusammenfassen kann, als Angestellter erstmal gestartet als Sachverständiger. Und dieses Sachverständigenbüro hatte sich dann eben konzentriert auf die Zusammenarbeit mit Steuerberatern oder Steuerthemen, nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Da wäre für mich jetzt spannend, weil natürlich auch viele normalen Sachverständigen, wenn sie jetzt ein eigenes Büro haben oder als Einzelkämpfer tätig sind. Auch die machen natürlich Verkehrswertgutachten und Co. für die steuerlichen Themen, Erbschaft, Schenkung etc. Was würdest du sagen, wie unterscheidet es sich jetzt, was du machst oder wie ihr das damals gemacht habt, besonders vielleicht auch in der Gestaltung dieser Abrechnung, eben anstelle von nach dem Verkehrswert abzurechnen oder nach einer Honorarrichtlinie von BVS, eben auf eine andere Art und Weise, wie ihr das oder wie du das jetzt vielleicht angehst?
Also im Grunde, als wir noch am Anfang standen, das war, ich glaube, das Unternehmen wurde 2007 gegründet und 2009 hat das alles so richtig angefangen mit Gutachten erstellen. Und 2010 bin ich da dazugekommen. Also quasi noch ganz frisch, wo wir alle zu viert noch an einem Tisch gesessen haben, so ganz klassisch. So, wir fangen hier mal an, wir bewegen mal was. Ja, und da am Anfang war es wirklich so, okay, der Steuerberater hat gesagt, ich habe hier ein steuerliches Problem mit Immobilienkontext, mach mal bitte ein Verkehrswertgutachten und den Kontext dahinter so großartig verstanden, na, haben wir auch nicht, sondern da sind wir losgegangen, ja, Gutachten, was kostet es? Preis genannt und dann sind wir losgegangen und haben ganz klar, so wie jeder andere auch, das Gutachten erstellt, das abgeliefert und vielleicht gab es eine Nachfrage, also früher gab es gefühlt für mich weniger Nachfragen als heute, das kann vielleicht Kollegen bestätigen, aber so hat es mal angefangen mit einem ganz klassischen, also ja, jeder hat mal den eigenen Auftrag und dann war gut. Und dann, als wir dann mehr von der Materie steuerlicherseits, ja, also wir beraten steuerlich nicht, wir haben überhaupt keine Kenntnis davon, aber nichtsdestotrotz durch die Nähe, dass man verstanden hat, ah, okay, ihr habt ja noch ein Bewertungsgesetz, ihr macht da relativ viele Dinge ähnlich, nur verschlankt, vereinfacht von den Verfahren aus der Immowert-V bzw. Wert-V vorher. Da sind so viele Ähnlichkeiten vorhanden. Wie macht ihr das denn steuerlich? Und auf einmal haben wir mit da gesessen, also innerhalb der Steuerbüros oder mit den Steuerberatern und haben mit denen zusammen die Steuererklärung ausgefüllt. Also wir haben nicht auf der Ebene des Gutachtens, was ja die Folge, also ist ja meistens beispielsweise niedriger gemeiner Wert in der Folge dann das Verkehrswertgutachten relevant, sondern wir sind die Stufe davor gegangen und haben gesagt, okay, hier ist so eine Steuererklärung, eine Grundbesitzwerterklärung abzugeben und dies auszufüllen. Und da hat der Steuerberater klar, nach bestem Wissen und Gewissen, hier ist eine Fläche anzugeben, gebe ich eine Fläche an. Ja, wenn ein Gutachter hört, eine Fläche, ja, nach was denn? Also was denn? Na, ja, I-277, Wohnflächenverordnung und dann legen Sie mal an. Und dann guckt der Steuerberater in einer Seite, wovon reden Sie? Ja, ich habe keine Ahnung. Hier, ich habe so eine Fläche, die habe ich abgeschrieben. Im Kaufvertrag, da stand was. Der stand auch im Baujahr, habe ich abgeschrieben. Da weiß ich, welches Baujahr. Also Ursprungsbau, Fertigstellung, was ist denn jetzt genau geahndet? Und über solche Fragestellungen macht sich ein Steuerberater keine Gedanken. Weil er es auch nicht, also muss und auch nicht können muss, weil es ist überhaupt nicht Bestandteil seiner Lehre. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, die haben das immer mit bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, gemacht, getan. Sind ja da genauso in der Haftung, wenn sie da falsche Angaben machen. Das wollen sie natürlich nicht. Und der andere Weg, also um die Frage zu beantworten, der andere Weg war, okay, wir fragen Menschen mit Immobilien-Know-how und die da sogar noch spezialisierter drin sind als ein Steuerberater, der ja auch mal eine Immobilie hatte oder auch ein Produkt. Ja, so ist das ganz, so kommt es ja ganz oft klassischerweise so. Naja, du hast mal das Immobilie kannst du schreiben, mach du mal. So, aber jetzt wurde mal weitergedacht, gesagt, okay, komm, wir gucken mal, was da geht. Und da mussten wir feststellen, zu gewissen Jahren waren Gutachten, also Verkehrswertgutachten, gar nicht mal so oft nötig.
Ja, okay.
Sondern man konnte im Rahmen der steuerlichen Bewertung schon vieles einfließen lassen, was ein Sachverständiger weiß und auch mit begründen und mit erklären und das mit also direkt in der Steuererklärung einfließen lassen. Ja, dass auch die Finanzbeamten dazugelernt haben über die Zeit, dass sie sagen, naja, der Liegenschaftszinssatz, das können wir ja nochmal anders interpretieren oder der Bodenrichtwert, das ist ja auch nochmal anders zu interpretieren, dass es vielleicht einfach schwieriger geworden ist, weil es mehr in den Diskurs gerät, welcher Ansatz ist dann jetzt der richtige, obwohl es ja den Richt erstmal nicht gibt, sondern nur die Einigung dessen auf dem Markt.
Ja, und je nach Argumentation natürlich.
Und je nach Argumentation, genau. Und da ist es halt wirklich so, das war eigentlich relativ erfolgreich zu sagen, okay, wir fangen schon vorher an, eine Stufe vorher. Ja, also die Sachverständigen, entweder es gibt tolle Steuerberater, die sagen, komm, wir lassen vorher mal einen Sachverständigen drauf gucken. Dann sagt der Sachverständige, ja klar, ich mache ein Gutachten. So, dann wird das abgerechnet, ob das was bringt oder nicht. sagen wir mal, total dahingestellt. Ja, weil
ja.
ein niederer Wert kann nur festgestellt werden. Also wie kann man einen kleineren Wert feststellen, indem ein anderer Wert vorher da ist? Also wie soll ich einen Wert feststellen, der kleiner ist, wenn es gar keinen Wert vorher gab? Das heißt, ich brauche ja einen steuerlichen Wert. Zumindest ist auf dem Papier müsste ich, also am PC müsste ich das ja einmal durchgerechnet haben. Dann kommt dann irgendein steuerlicher Wert raus. Ja, ein Grundbesitzwert kommt raus. Und auf der Ebene könnte ich dann schauen, ohne dass es jetzt einen Bescheid gibt, könnte ich jetzt schauen, okay, würde ein Gutachten Sinn machen oder macht es eben keinen Sinn? So, das kennen noch viele, dass sie sagen, okay, ich mache mal ein Gutachten, bevor es überhaupt einen Bescheid auf der Welt gibt. So, und das Zweite, das Klassische ist dann, Kind ist im Brunnen gefallen, wir brauchen den rettenden Gutachter, der jetzt hier sagt, weil das Finanzamt hat
ja
irgendwas gemacht, was es egal vollziehen kann. Und dann kommt der Klassiker, komm her, Retter, du musst dir mal einen kleineren Wert ausrechnen. Ja, wo wir dann gleich da stehen, naja, wir brauchen erstmal eine Ortsbesichtigung. Ja, da können Sie doch auf dem Papier machen. Nee, also wir haben hier gewisse Ansprüche, nicht nur an uns selbst, sondern wir wollen es, wir müssen es sehen, wir wollen es sehen, aber wir müssen es natürlich auch sehen. Und da gehen dann Welten manchmal auseinander. Ja? Also ein Steuerbüro, was viel natürlich vom Büro aus arbeitet, jetzt nicht losgeht, sich da irgendwas anschaut, was sie dann jahrelang ausgefüllt haben. Ja, und wir Sachverständigen, die natürlich auch am Schreibtisch arbeiten, logischerweise, aber sehr viel auch unterwegs sind. Ja, und auch nochmal das Detail uns baulicherseits anschauen und nur vom Satellitenbild wollen und können wir das auch nicht beurteilen. Ja. Und so
aber war der
Schritt zu sagen, also ich komme gleich mit dem anderen, mit dem Share Deal, aber es ist einfach vom Sinn, also was war der Vorteil? Der Vorteil war, dass wir steuerlich schauen konnten, also schon auf der Steuererklärungsebene zu sagen, ach so machen die das. Ach so können die im Bodenrichtwert auch steuerlich anpassen. Ach so berechnen sie die Mieten und da kommen 20% Abweichungen zustande, die dann in Ansatz kommen oder eben nicht in Ansatz kommen und so weiter und so fort. Und so kommt man allein in den Anschreiben, die der Steuerberater für die Steuererklärung losschickt, Immobilienfach-Know-how mit einfließen lassen, rein textlich zu sagen, okay, woher kommen die Werte? Und das war natürlich für Finanzbeamten auch gut, dass sie sagen konnten, okay, ich kriege jetzt nicht nur ein Tabellenblatt mit Zahlen, sondern da steht auch noch woher und es steht nett begründet und wieso, weshalb, schön verständlich, das, was ja unser alltäglich Brot ist.
Aber kann ich das in so eine klassische Steuererklärung bei einem Elster oder so alles eintragen? Da kann ich doch meistens eh nur einen Wert eingeben. Wo schreibe ich denn dann die Begründung dazu hin? Und so.
Also in dem Anschreiben.
Ja. Ah, okay, im zusätzlichen Anschreiben, abgesehen jetzt vom normalen Formblatt oder so, was ich über Elster und Co.
Genau.
Einreiche.
Also das eine ist natürlich, der Steuerpflichtige, der jetzt das Elster-Programm nutzt, ist ja auch vollkommen, es ist vollkommen in Ordnung. Darüber kann man auch über ein Textfeld, beziehungsweise kann man immer noch ein Anschreiben mit hinterher schicken. Und da steht dann einfach die erweiterte Erläuterung dessen, also zu der Erklärung, ja, Zeile 78 haben wir die Mietwerte angesetzt, die Mietwerte haben wir abgeleitet von und dann begründet.
Quasi als eine Art Gutachter, die Stellungnahme, ich jetzt mal, oder Anführungszeichen.
Genau.
Ja.
Ja, aber der Steuerberater, also üblicherweise, der wirst natürlich als Schnittstelle Elster, aber die haben dann DATEV, SAP und Co., also der Lexware, was es nicht alles gibt. Und die machen natürlich die Erklärung fertig, übermitteln sie digital heutzutage. Dieses ganze Grundstückswesen war immer dieses Einheitswerterklärung für die Grundsteuer. Ja, das kann das Programm nicht. Das müssen wir sowieso per Ausdruck machen und rüberschicken. So war das. Also ja, heutzutage ist es natürlich alles ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, ein Steuerberater sendet auch immer bis heute noch ein Anschreiben mit, um einfach, weil es geht ja nicht nur um die Grundbesitz, Bewertung, sondern davor ist ja eine andere Ebene mit Erbschaft, Schenkung, was auch immer, der Sachverhalt natürlich dargelegt. Also rein aus steuerlicher Perspektive wird der Sachverhalt dargelegt, also der Gesamtsachverhalt, der da sich steuerlich auswirkt und worauf zu achten ist und wie die Auffassungen sind und so weiter. Und dann kommt irgendwann so ein Abteil Immobilie oder Immobilien. So, und dann gibt es da meistens zwei, drei Textfelder. Lieber Sachverständiger, bitte füll doch mal aus. Also bitte erklär doch mal, ich habe es verstanden, was du da gemacht hast, aber bitte erklär nochmal in deinen schönen Worten, wie du darauf gekommen bist, weil ich krieg's gerade nicht mehr so zusammen. Ja, und ja, das ist eine sehr produktive und auch sehr gute Zusammenarbeit. Wenn die beiden Parteien das verstehen, jeweils den anderen verstehen, wofür sie das eigentlich machen.
Mhm, ja, also was ich schon mal spannend finde, ist zum einen, dass du eben von der klassischen Denke des Sachverständigen, okay, ich bin Sachverständiger, ich schreibe meine Gutachten, Auftraggeber beauftragt mich, ich schreibe das Gutachten als eine Art Produkt oder Leistungspaket und überreiche es dann und rechne das ab. vom, ich schaue mal, wie ich denn meine Kundschaft wirklich da unterstützen kann, wo es eigentlich in Anführungszeichen vielleicht sogar mehr bringt, eben an der Ebene vorher in der steuerlichen, in der Steuererklärung, wo ich vielleicht gar nicht so ein umfangreiches Gutachten in der Hinsicht vielleicht sogar benötige. Ich habe einfach eine ganz andere Denke. Ich versuche in Lösungen zu denken, anstelle von, ich habe meine Produkte oder meine Leistungen, die ich anbiete oder anbieten kann, anbieten darf, gemäß meiner Zertifizierung oder meiner Qualifikation und schaue halt, wen ich finden kann, der genau das haben will. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Okay, und wie würdest du jetzt sagen, bist du dann zu der Erkenntnis gekommen, ey, ich mache das nicht eben wie der klassische Sachverständige, ich rechne einfach nach einer Honorarrichtlinie ab, sondern ich versuche da irgendwie es anders zu lösen, vielleicht sogar aus Kundensicht, sagen wir vielleicht sogar risikofreier oder mit einem, ja, dass es einfach euch beiden noch mehr bringt, eine Win-Win-Situation am Ende dabei herauskommt.
Genau, das Schöne ist ja einfach aus der, genau aus dieser Entwicklung heraus, dass wir schon in der Steuererklärung reingeschaut haben. Das heißt, also was hat denn der Sachverständige immer für ein Problem? Da ruft einer an, ich brauche ein Gutachten. Dann fragt er erstmal, ja, wofür denn überhaupt? Also, und brauchen Sie das? Und was ist denn das genau für ein Objekt? Und dann kommt da ganz viel von blauen Häusern und an der grünen Hecke links. Aber das, was wir eigentlich wissen wollen, das muss dann erstmal erarbeitet werden. Was nicht schlimm ist, weil das ist ja auch unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist es ja auch als Sachverständiger oder generell jeder Berater, dessen Aufgabe ist es zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Problem und wie können wir es lösen? Das ist von uns allen ja auch die Aufgabe zu sagen, okay, als Dienstleister, wir wollen ja eine Lösung für den Kunden, der beste, was bestmöglich bei rauskommen kann, in dem rechtlichen Rahmen, der gegeben ist. So, vollkommen in Ordnung. Ja, und da kommt dann eben dieser Auftrag, und dann hat man so ein Objekt, dann kann man vielleicht nochmal ein Satellitenbild schauen, kann schon mal schauen, okay, wo liegt es denn? Dann kennt man den Markt vielleicht, wenn man dort ansässig ist oder ist in der Nachbarschaft, kennt das Objekt von außen vielleicht schon mal gesehen. Man hat aber noch eine sehr starke Vogelperspektive als Sachverständiger. Ja, also keiner würde sich anmaßen und sagen, das sind 300.000. Ja, also würden wir nicht tun. Ja, also so eine Aussage, die trifft man in jungen Jahren ganz schnell mal und irgendwann denkt man da sehr stark drüber nach, dass man sich für Zahlen hinreißen lässt in irgendeiner Form, weil das Detail steht dann nicht nur im Objekt, sondern steht ja auch auf rechtlicher Basis und es kann einfach noch ganz andere Konstellationen geben, die man selbst, wenn man durchgelaufen ist, überhaupt nicht sehen kann und die einen starken Werteinfluss haben. Mhm. So, was ist jetzt der Unterschied gewesen? Wir haben ja nicht ein Gutachten beauftragt bekommen, dann in der Folge. Also wir haben das dann weggeschickt zum Finanzamt. Alles toll, da kam dann eine Antwort und dann haben wir darauf geschaut. Hä? Bodenrichtwert doppelt so hoch. Liegenschaftszinssatz nur noch die Hälfte. Also was ist hier los? Das kann ja gar nicht sein. Weil wir haben uns doch schon Stunden damit befasst, mit dem Objekt, anhand von Unterlagen, die wir hatten. Wir haben eine Erklärung im, also vereinfachten Immowert-V-Verfahren, also sehr stark vereinfacht. Bewertungsgesetz, haben wir doch alle schon gemacht. Also wir haben Kenntnis vom Objekt, wir haben es nicht gesehen, aber also nur Satellitenbild, da sind wir noch nicht hingegangen. Aber wir haben ja schon Grundbuchdaten, Liegenschaftskarten und Co. und auch rechtliche Zusammenhänge und haben wir ja schon sehr viel bekommen. Das heißt, es ist nicht im Sinne des Verkehrswertdefinitionen haben wir da was steuerlich erstellt, aber wir haben schon sehr tiefen Einblick ins Objekt bekommen.
Mhm.
Und dann zu sagen, naja gut, also unsere Auffassung hat sich jetzt nicht geändert, jetzt müsste man natürlich noch ein Gutachten machen, da hinschauen, wir sind ja trotzdem noch davon überzeugt, dass was wir auch in der Steuererklärung abgegeben haben, dass es richtig ist. Also dass wir da schon gut genug recherchiert haben vom Tisch aus, um zu sagen, das eigentlich kann das nicht sein. Also da müsste man ein Gutachten machen. Und da hast du ja schon als Gutachter hast du ja eine relativ hohe Sicherheit, weil du das Objekt zumindest auf dem Papier dich ja schon länger damit auseinandergesetzt hast. Und dann ist es ja auch leichter zu sagen, für dich als Gutachter, du weißt nicht, was das Finanzamt macht. Also weißt du wirklich nicht. Also ja.
Und was ist nachher akzeptiert und was nicht, das ist dann weniger eine Gaskugel oder. Ja.
Und zusätzlich gibt es steuerliche Kontexte, die du als Sachverständiger jetzt auch nicht sofort überblickst. Also du sagst, ach so, hätte ich das gewusst? So, ja, hat dann gar nicht die steuerliche Auswirkung gehabt. Das ist dann auch die Kompetenz des Steuerberaters gefragt, dass man gleiche Sprache findet, was ist denn jetzt wirklich die Auswirkung? Ja. Aber es ist dann wirklich so, dass du sagen kannst, okay, lieber Kunde, lieber Mandant in dem Fall. Wir würden dir hier ein Gutachten erstellen, beispielsweise als Pauschale. ganz normaler Gutachtenpreis nach Honorarrichtlinie oder Co. Oder, also Alternative A, hatte immer die Wahl. Der Kunde hat immer die Wahl. Ja, oder Alternative B. Wir haben halt das Problem, wir können nicht sagen, wie die andere Seite reagiert. Aus unserer sachverständigen Sicht, also wir haben Erfolg, weil das, was wir vorher erarbeitet haben, das war schon gut. Und was soll jetzt noch groß kommen, was das schlechter macht? Ja, da gibt es einen Best Case, einen Worst Case und das, was wir uns wahrscheinlich ausmalen. Aber wir haben ja schon eine große Vorstellung von dem Objekt und auch eine große Vorstellung von dem Wert. Und das müssten wir jetzt aber noch untermauern mit einem Verkehrswertgutachten. Und wir können dann anbieten, okay, wir machen das rein auf Erfolgshonorar, dieses Verkehrswertgutachten. Warum? Okay. Weil wir es ja schon kennen. Also weil wir in der Vorarbeit schon stark eingebunden waren. Und das ist natürlich der große Vorteil, dann zu sagen, okay, so können wir uns den annähern. Ja, dass wir sagen und auch sagen, das Risiko einzugehen überhaupt, wir schaffen das. Also wir als Sachverständige, als Team, als Gruppe, andere Sachen, wir schaffen das, wir können das machen, weil unsere Meinung ändert sich jetzt nicht nur, weil wir da nochmal durchlaufen. Ja, es in Zweifel entdecken wir ja eher noch was im Haus. Es sind meistens nicht die goldenen Wasserhähne, die wir finden, sondern das sind
meistens ja wertmindernd höchstwahrscheinlich.
Genau, meistens ist es ja wertmindernd. So, dementsprechend ist man da oft auf der sicheren Seite, dass man sagen kann, okay, also zumindest ist es von der eigenen Wertvorstellung auf der sicheren Seite. Ob das anerkannt wird, gut, das ist so, das bleibt. Ja, aber so kann man das Risiko mit dem Kunden teilen.
Mhm.
In der ersten Stufe. Ja.
Finde ich sehr spannend, weil zum einen, wie du schon gesagt hast, du hast einfach zwei Varianten. Du kannst sagen, ey, sie wollen das Verkehrswertgutachten wie überall anders, dann hier, können sie gerne bezahlen. Oder sie nehmen eben die Variante, wo wir uns das Risiko zum einen teilen, wo du auch für dich ins unternehmerische Risiko eher mit reingehst, dass vielleicht der ein oder andere Kollege davon eher zurückweicht und sagt, boah, die ganze Arbeit zu machen und nachher vielleicht gar nichts dafür zu bekommen, wäre blöd, in Anführungszeichen. Aber ich vermute mal, auf Grundlage dieses höheren Risikos, was du eben mit anbietest, dass vielleicht dann auch ein größerer Gewinn bei rauskommen könnte. Aber da kommen wir nachher auch noch dazu zu sprechen, weil du wahrscheinlich jetzt nicht jeden kleinen Fall annimmst, sondern wahrscheinlich gewisse Rahmenbedingungen auch gegeben sein müssen, dass ich es überhaupt rechnen kann.
Genau, also das ist ja zum Ersten, wenn du das fixe Honorar nimmst, sagst du ja nicht, dass der Finanzbeamte da mitgeht. Ja, also das Geld ist weg. Das Geld ist weg. Ja, also dein Gutachten ist einsame Spitze, aber beim Finanzamt wird gesagt, nö, machen wir nicht. Ja, dann ist das Geld trotzdem weg. So, ja, das muss man ganz klar sehen. Und es gibt Kunden, die wählen das, aber ganz viele freuen sich darüber. Ah, okay, da ist jemand, der ist von sich überzeugt. Und der meint, der kann das und er kriegt das hin. Und es bringt halt eine gewisse Sicherheit mit. Und wenn es nichts wird, dann muss ich wenigstens nicht draufzahlen. Ja, die Arbeit des Sachverständigen, der dann Pech gehabt, wenn es nicht klappt, aber Pech gehabt. Und der Kunde aber natürlich auch. Also der hat ja auch Zeit investiert, Arbeit investiert. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und das ist dann auf beiden Seiten, ja, los. Aber immerhin musste er dann nicht on top noch monetär dafür bezahlen. Ja, und man selber als Sachverständiger hat doppelt verloren. Ja, die Arbeit gehabt und nichts verdient.
Ja, eben. Deshalb würde ich mal sagen, du würdest nicht jedem empfehlen oder du kannst vielleicht auch nicht jeden Fall annehmen, weil oder bei jedem Fall diese Konstellation anbieten. Weil wenn du da weißt, selbst wenn es sich gut rechnet, auf Erfolgsbasis verdiene ich weniger als beim normalen Stundenhonorar, dann wäre es ja in keiner unternehmerischen Sicht irgendwie sinnvoll, höchstwahrscheinlich.
Genau, und in dem Zusammenhang muss man eben auf die Objekte schauen, logischerweise, das ist die steuerliche Auswirkung. Und da ist ja ganz oft so, also Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen sind eher selten, weil du musst ja einen gewissen Wertsprung erreichen, der eine steuerliche Auswirkung hat. Deswegen muss man steuerlich das zumindest so weit verstanden haben, zu sagen, okay, jede 100.000 bedeuten jetzt hier 19.000 Euro Steuerersparnis. Als Beispiel, also man muss die Logik dahinter verstehen, natürlich mit Hilfe des Steuerberaters, zu sagen, okay, wo sind denn die Wertsprünge, wo ist denn hier der Werteffekt? Weil das Ziel sollte doch sein, immer nur dann ein Gutachten zu erstellen, also unabhängig welches Modell, ist vollkommen egal, sollte immer nur dann sein, dass beide Seiten einen Vorteil haben. Also der Sachverständige mit seinem Erfolgserlebnis und seinem Honorar natürlich, aber der Steuerpflichtige, der das beauftragt hat, natürlich, dass er so viel Steuern wieder bekommt, dass sich nicht nur das Gutachten amortisiert, sondern dass er dann im Vorzugsweise noch was übrig hat.
Genau,
und dann
ja,
freuen sich beide Seiten.
Bei Erbschaftssteuer oder so häufig der Fall sein kann.
Ja, und dafür brauchst du natürlich eine gewisse Objektdimension. Ja. So, und dann einfach auf die Frage des Gutachtenpreises, ja. Das kommt ja immer darauf an, was bei einem Objekt und Co. Nichtsdestotrotz, wenn ich da nach Richtlinie vorgehen würde, zu sagen, okay, bei 7 Millionen Verkehrswert nehme ich jetzt hier 10.000 oder wie auch immer, dann ist es natürlich, wenn ich jemanden 2 Millionen einspare, also auf der Grundbesitzebene, und dass er dann 500.000 Euro Steuern weniger zahlen muss, als Beispiel, nur rein fiktiv.
Ja, ja.
Dann muss natürlich mein Gutachtenpreis deutlich höher sein. Aus zwei Gründen. Der erste Grund, die Häufigkeit dieser Gutachten. Also es ist ja keine Massenware, die da entsteht, wo du sagst, jeden Tag kommt dir einer, der sagt, schon wieder einer gestorben, schon wieder was verschenkt. Das ist ja das eine. Das zweite, es muss eine gewisse Dimension, also Größen haben von Werten, die dahinter stehen, damit überhaupt Wertsprünge im rechtlichen Rahmen möglich sind. Ja, und die steuerliche Bewertung ist ja gar nicht so schlecht, wie viele immer mal wieder sagen. Die ist ja ganz gut. In 80-90% ist die eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das heißt, wir haben nur noch die restlichen 10-20%, die da so rumspringen, die wir überhaupt bearbeiten können. Und das dann auch nur noch im hochpreisigen Segment. Also das ist ja schon eine sehr starke Nische, weil vom Grundsatz, was die sich gedacht haben, ist erstmal gar nicht so schlecht. Ja, also wird immer viel drauf geschimpft, aber eigentlich ist erstmal für das Große über Deutschland hinweg. Ja, und die Gutachter meckern natürlich, weil wir immer nur die Fälle haben, die grenzwertig sind. Wobei, also die kriegen wir auf den Tisch. Ja, wir sind der Chirurg mit den Motorradunfällen. das ist das, was bei uns ankommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, und da ist dann einfach der Gutachtenpreis. Kennt man von Flight Rights, von diesen ganzen, eher aus amerikanischen Modellen, zu sagen, okay, ein so und so viel Prozent, 10, 20, 30% der Ersparnis ist danach mein Ersparnis. Aber auch erst, wenn der Erfolgsfall eingetreten ist und entsprechend, also das kann sich ja jeder, dann gibt es Beispielrechnungen, die der Gutachter natürlich mitliefert, aber zu sagen, okay, bei 100.000 kriege ich hier 19.000, bei 200.000 kriege ich 38.000 und so weiter. Und dann kann der Mandant das ja absehen, zu sagen, okay, ein Viertel als Beispiel gebe ich jetzt mit dem Finanzamt, sondern gebe ich dem Sachverständigen.
Genau, und der hat mir geholfen, noch mehr einzusparen.
Genau, und die restlichen drei Viertel sind meine als Beispiel. So. Und warum muss man überhaupt so einen hohen Prozentsatz nehmen? Weil eine Ausfallquote ist jetzt gar nicht mal gegeben im Sinne, dass das Finanzamt das ablehnt, was man gemacht hat. Ja, weil die Gutachten sind ja gut, also ist ja in Ordnung. Also es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass die Prozesse amtszeitig ganz länger, also viel länger laufen. Also üblicherweise, man kriegt dann Bescheid, haben beim Monat Einspruchsfrist. Und da würde man denken, okay, Fall erledigt. Ne? Aber dann kommt der zweite Einspruch, der dritte Einspruch, der siebte Einspruch. Dann geht es zu den ganz am Anfang genannten Außenstelle der Sachverständigen. Wie lange haben die Zeit? 4 Jahre.
Das heißt, es kann einfach einen extremen Zeitverzug geben zwischen dann, wenn du mal anfängst zu arbeiten mit diesem Auftraggeber, bis dann wirklich der endgültige Bescheid kommt und die Bestätigung, alles klar, es geht durch, es gibt die und die Steuerersparnis und dann eben wirklich auch du deine Rechnung stellen kannst.
Ja, also das ist einfach ein hohes Risiko, dass man nie sagen kann, ich werde normal mehr bezahlt. Oder nach 4 Jahren bezahlt.
Ja.
Ja, und das Risiko ist einfach da. Und das kostet natürlich auch seinen Preis. Ja, und weil man fässt es auch immer wieder und häufiger an als normal. Ja, normalerweise schreibst du ein Gutachten, schickst es ein, hoffentlich keine Rückfrage, gut ist. Kommen Rückfragen, antwortest nochmal. Beim dritten Mal sagst du auch, reicht jetzt. Also, das ist jetzt hier vollständig, ist jetzt auch gut. Ja, bei mir kommt nach 4 Jahren nochmal die Frage, ja, Herr Schröter, was war denn da? Also wir müssen das jetzt hier nochmal. Oh ja. Und das muss man wirklich bedenken. Ja, das abrechnungstechnisch ist es hochvolatil. Ja, also das Projektgeschäft nochmal extremer.
Okay, also wenn ich es zusammenfassen müsste, klingt es auf jeden Fall so, es ist, sagen wir mal, schon eine Nische, die du da bedienst. Plus, du sagst eben nicht, ich mache jede andere Sachverständige in mein Einzugsgebiet, mein Standort, plus, keine Ahnung, 100 Kilometer Umkreis, da fahre ich hin, alles andere sage ich, ehrlich gesagt, gehen sie lieber zum Kollegen, der vielleicht ein bisschen näher dran ist, weil es da unterm Strich vielleicht ein bisschen günstiger ist, etc. Hat natürlich den Vorteil, deine Gutachten selber, also der einzelne Auftrag kann, wenn es alles klappt, sehr hoch sein. Also du kannst eben vielleicht deutlich mehr abrechnen. Aber es müssen eben viele Voraussetzungen auch gegeben sein, dass es für dich überhaupt sinnvoll ist. Sprich, du solltest vorher schon überhaupt ein Grundkenntnis haben, überhaupt von diesem Fall, sprich schon auf Steuererklärungsebene ansetzen. Dann macht es eigentlich bloß Sinn für große Objektwerte, wo eben auch die große Ersparnis rauskommen kann. Und es dauert zum einen lange, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Sprich, du nimmst da sicher auch deutlich mehr Zeit als jetzt. Ich kenne so jemanden für ein klassisches Verkehrsgutachten, eine Eigentumswohnung aus einem Nachbardorf, in Anführungszeichen. Und es dauert eben leider Gottes teilweise auch sehr lange, bis du überhaupt dann der Fall so weit durch ist, bis du die Rechnung stellen kannst. Ich gehe dann auch davon aus, dass du eben bundesweit auch tätig bist, vielleicht sogar international, wahrscheinlich fürs deutsche Steuerrecht, weil ansonsten auch gar nicht die Menge an Fällen irgendwie zustande kommen würden, dass du ausgelastet bist oder wie ist das? Hast du da?
Genau, der Kern ist natürlich Berlin-Brandenburg. Einfach und der Nähe, also da, wo die Steuerberater sitzen, also die haben, das ist das eine, nichtsdestotrotz ist es dann am Ende bundesweit für die, die halt noch woanders Objekte haben. Das ist schon der Fall und ganz, 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 ganz selten, auch international, weil es dann auch ja wiederum im Steuerkontext sein muss, wo ich aber auch ganz häufig sage, also das sind keine Verkehrsgutachten, die ich da stelle. Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Sondern es geht darum, okay, wenn ich jetzt sage, das Objekt in den USA, die haben ja eine ganz andere Datenquelle als wir hier in Deutschland.
Und wahrscheinlich auch eine ganz andere Rechtslage eben.
Auch eine ganz andere Rechtslage. Ja, einfach zu sagen, ja, es muss aber dann trotzdem nach deutschem Recht wiederum bewertet werden.
Ja, besteht.
Ja, aber real. Also das Spannende, also zu sagen, okay, in einem ganz anderen Land muss ich das jetzt irgendwie machen, ja. Und oder in Israel oder sonst wo, also was da alles schon so nebenbei war, es ist halt wirklich so, zu sagen, okay, ich übersetze mein Verständnis davon so halbwegs in die Steuersprache, dass mein Gegenüber, also jetzt nicht der Steuerberater, sondern der beim Finanzamt sagen kann, okay, das habe ich verstanden, damit können jetzt beide Seiten leben. Aber das ist kein Verkehrsgutachten. Ja, und das rate ich auch jedem ab. Genauso die Geschichte mit dem bundesweit, ja, also bundesweit auf steuerlicher Ebene mit Bewertungsgesetz. Das macht ja jeder Steuerberater in dem Sinne, bundesweit tätig zu sein mit den Objekten. Das mit zu unterstützen und auch zu begleiten, das ist sehr produktiv und auch sehr sinnvoll. Aber denn beim Gutachten, also wenn es wirklich um Verkehrswertgutachten, dann zu sagen, ja, okay, ich fliege jetzt mal heute nach Stuttgart oder mal nach Frankfurt oder nach Köln rüber und mache jetzt immer ganz kurz. Das ist ja nicht gegeben. Und man muss auch so ehrlich sein, die Fachkompetenz liegt bei den Sachverständigen jeweils vor Ort.
Ja, die kennen den lokalen Markt deutlich.
Genau. Und das empfehle ich auch jedem. Und ich arbeite mit sehr vielen Sachverständigen zusammen, also sehr viel. Dazu kommt noch mal die Grenze, dass ich eben nicht öffentlich bestellt bin und auch nicht sein möchte. Allein wegen dem Modell, also es gibt ja einfach auch gewisse Vorschriften für öffentlich Bestellte, da vom Modell auftreten zu können. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich ganz gerne mit vielen öffentlich Bestellten zusammen in den lokalen Märkten, weil die ja auch einfach eine hohe Fachkompetenz mitbringen, Gutachten viel besser schreiben als ich. Also wirklich inhaltlich, das ist schön. Es ist wirklich schön zu lesen, was die Kollegen da so zu Papier bringen und was da für Know-how und Fachkompetenz da ist. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und das Schöne ist, ich verstehe ja, was sie schreiben.
Quasi der Mittelsmann, nenne ich es mal, übersetzt die
genau. Das
Gutachten nachher wieder in die Steuersprache. Sprich, weil genauso wie wir unseren Sachverständigen erklären, ey, wenn du mit Privatpersonen sprichst, eben du musst das versuchen zu übersetzen in eine einfache Sprache, die diese Person auch versteht. So übersetzt du nachher den Inhalt vom Gutachten, was der öffentlich bestellte Kollege geschrieben hat, eben wieder in den Steuerberater-Kontext oder auch in den Mandanten-Kontext, der vielleicht ein Unternehmer ist oder Privatinvestor etc.
Ja, und vorzugsweise würde ich gar nicht vorläufig so viele Verkehrswertgutachten schreiben wollen, weil ich denke, da gibt es viel, viel bessere Kollegen als ich, also deutlich bessere. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben Sachverständige, also auch ein Architekt oder ein Ingenieur, hat meistens nicht so viel Lust, sich mit dem Thema Steuern auseinanderzusetzen, was ich verstehen kann. Ja, was ich wirklich will. Also der gemeine Bürger sagt, ja, Steuern, oh nee. Ja, also, und wenn da jetzt einer ist, der dazwischen ist und sagt, okay, komm, ich versuche mal zu übersetzen in die eine als auch in die andere Richtung, dann ist es mehr Gewinn, ja, zu sagen, ich kann auf super kompetente Steuerberater zurückgreifen, oder Notare oder Rechtsanwälte und ich kann dann super kompetente Sachverständige zurückgreifen, die so stark da drin sind, also es macht richtig Spaß. Also es macht dazwischen in dem Sinne richtig Spaß. Nichtsdestotrotz, ja, schreibt man natürlich auch das eine oder andere, weil es sich aus dem Kontext heraus ergibt. Und viele haben ja einfach viel zu tun. Also dazu sagen, ja, kannst du hier mal in dem Steuerfall XYZ? Ja, kann ich, aber in 3 Monaten oder 9 oder in 12, naja. Und meistens ist ja da auch der Druck erstmal gegeben, zu sagen, wir brauchen hier was. Und dann schreibt man natürlich auch selber immer mal wieder welche.
Ja, okay, verstanden. Mit Blick auf die Zeit hätte ich noch ein paar Rückfragen, auch jetzt nochmal kurz zu deiner, sagen wir mal, Entwicklung, weil du hast vorhin gesagt, du bist schon als Angestellter, hast erstmal gestartet, eben dann sehr nah schon von, sagen wir mal, von Anfang an eben im Bereich Steuern und Steuerkanzleien tätig gewesen. Aber wie war denn jetzt denn da vielleicht noch die Entwicklung zum eigenen Büro oder zur eigenen Firma? Weil ich meine, jetzt aktuell bist du selbstständig, bist du Geschäftsführer, meine ich. Hol mich auch da mal ganz kurz ab. Wie stehst du da aktuell da? Wie vielleicht auch wie groß? Hast du Assistenten, Mitarbeiter, Kollegen, die wirklich bei dir angestellt sind, oder ist es mehr auf einer Art Geschäftspartnerbasis?
Also insgesamt ist es auf einer Geschäftspartnerbasis. Also ich habe ein Unternehmen, ich habe mehrere Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, für das Sachverständigenwesen bilde ich über 2 Unternehmen ab. Das hat alles einfach organisch gewachsen, also von der Historie mit dem ursprünglichen Steuerbüro, wo ich angefangen habe, ja, wo ich sehr viel lernen konnte, die mir sehr viel mitgegeben und auch Vertrauen geschenkt haben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Darüber wurden natürlich die Gutachten abgebildet, wo ich als Geschäftsführer tätig bin. Die Idee war schon zu sagen, okay, mehrere Angestellte zu haben. Die Problematik ist eben genau dieses Nischenbild, also Steuern und Immobilien, also das abzubilden und da die geeigneten Personen zu finden, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist
Von der Fachkompetenz her oder weil auch die Auftragslage das nicht hergibt, vielleicht, weiß ich nicht.
naja, für ein einzelnes Steuerbüro zu arbeiten, gibt es meistens die Auftragslage nicht her. Ja, jetzt für kleinere, sage ich jetzt mal, würde es das jetzt nicht hergeben, für größere bestimmt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja auch mit mehreren zusammenarbeiten. Also das würde die Auftragslage schon hergeben. Die Sache ist einfach, jemanden zu finden, der sagt, also nur ein reiner Gutachter, ja, mit aller Kompetenz und selbst besser als ich, reicht halt an der Stelle nicht. Also es ist zwangsläufig notwendig, dass er sich mit dem steuerlichen Kontext auseinandersetzt, um eben dort genauso einspringen und helfen zu können, weil genau das dazwischen ist es ja, was denn das Geld bringt. Und auf der anderen Seite einen Steuermenschen einzustellen, der sich das in die Immobilien nach Hause, also da Menschen zu finden, das ist echt schwierig. Ja, und dementsprechend sage ich jetzt mal, ist es eher Richtung One-Man-Show gelaufen, weil die 10 Leute, die wir damals hatten, die hatten einen einfach festgestellt, also sie haben es probiert, die haben auch super Arbeit geleistet, aber interessensmäßig ist, wenn es zu steuerlastig wurde, ach, ich bleib doch lieber in meinem Teil. Und wenn beim Steuerberater, der Buchhalter, der hat dann gesagt, nee, nee, ich mache lieber meinen Job, also meinen Kernjob, das ist so dazwischen, da brauchst du schon spezielle Personen, sage ich mal.
Ja, ich verstehe, was du meinst. In meinem Kopf ist jetzt gerade, es ist im Grunde keine klassische Sachverständigenstelle halt, so wie es zum Beispiel im Bereich, sagen wir, Ingenieurswesen gibt es eben den BWLer und es gibt den Ingenieur und dazwischen gibt es den Wirtschaftsingenieur, der eben nichts anderes macht als diese beiden, jetzt mal, verschiedenen Gewerke oder verschiedenen Rollentypen, verschiedene Jobs eben zu verknüpfen und da die Stelle dazwischen zu sein oder genauso den Wirtschaftsinformatik, dass man studieren kann. Auch quasi die Schnittstelle zwischen der klassischen Informatik und eben dem Wirtschaftsmenschen, dem BWLer. Und genauso ist deins im Grunde eine Stelle, die du in Anführungszeichen selbst geschaffen hast zwischen dem klassischen Sachverständigen und dem Steuerberater. Man könnte quasi sagen, du bist der Steuersachverständige in Anführungszeichen oder sowas dazwischen.
Weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja.
Ja, aber du verstehst, was ich meine, du bist im Grunde genau dem
Aber ich
Mittelweg.
kann dir, weil es einfach lustig ist, dass du es gesagt hast, es waren immer Wirtschaftsingenieure, die, also mein Chef, ehemaliger, war Wirtschaftsingenieur. Ja, und kommt auch eine Wirtschaftsprüferin, mit der ich zusammenarbeite, ist ursprünglich Wirtschaftsingenieurin. Also von der Idee, vom Kontext zu sagen, ah, okay, ich gucke mal weiter links oder weiter rechts, das kommt schon aus dem Ausbildungsbestandteil heraus, dass sie sich da näher dem offen geben und sagen, da gibt's was und finde ich gut, aber ich kann es selber nicht. Ja, und wir stellen ja mal fest, also wie oft ich auf 1000 Hochzeiten getanzt bin und feststellen musste, ich schaff's einfach nicht, was einfach sehr traurig ist und ich würde es gerne mit anderen Leuten zusammen machen, aber sie können es nicht mit abbilden, weil ich es nicht schaffe, das, was hier alles da oben so rumschwirrt, jemandem anderen mitzugeben, leider, weil es einfach hochspannend ist und am Ende muss es aber auch Spaß machen. Also es muss den einzelnen Leuten auch Spaß machen und das ist wirklich wichtig, weil nur dann kann man morgens aufstehen und auch Freude daran entwickeln. Und so ist es doch eher insgesamt zu einem Kooperationsmodell geworden. Und es ist halt auch schön, also bei Kooperationsmodell bedeutet ja, du arbeitest überwiegend mit hochkompetenten Leuten zusammen, der in seinem Fachbereich. Und du bist dann der das verbindet unter den Einzelnen. Ja, aber du hast halt eine hohe Eigenverantwortung, eine hohe Fachkompetenz und das macht natürlich dann auch Spaß. Und diese Partner finden, das ist eben die Herausforderung und die Aufgabe und dann haben auch alle was davon.
Ja, nee, verstehe ich voll und ganz, was du meinst. Und das ist jetzt im Grunde auch genau meine zwei Fragen noch zum Schluss. Zum einen, was würdest du sagen, wenn jetzt vielleicht ein oder andere Sachverständige zuhört und denkt, klingt eigentlich echt spannend, das mal auf eine andere Art und Weise zu machen und ich habe vielleicht persönlich ein bisschen mehr Affinität zu steuern als vielleicht manch anderer Kollege. Was würdest du sagen, für wen ist dieses Art der Vorgehensweise geeignet und wer sollte vielleicht auch eher erstmal die Finger davon lassen oder für wen ist vielleicht eher nicht geeignet?
Tja, also nicht geeignet, würde ich jetzt sagen. Das ist echt schwer zu sagen, nicht geeignet. Also, weil ich habe immer die Idee, den Wunsch, doch, wenn jemand Lust hat auf etwas, dass jeder dafür geeignet ist. Ja, also sowohl.
Ja, oder dann anders gefragt.
Naja, nee, aber mal andersrum. Wenn jemand jedes Jahr sagt, oh Gott, meine Einkommensteuer, also sag ich selber. Das aber also Steuer, Finanzamt, oh mein Gott, schwarzes Tuch, rotes Tuch, so rum. Der sollte es vielleicht lassen, ja. Also der einfach, weil da ist einfach die Grundvoraussetzung nicht da oder wer überwiegend gerne auch künstlerisch unterwegs ist. Es ist ein wirklich trockenes Thema, ja. Also Steuern, Zahlen, Excel, Co., das ist echt trocken. Paragraphen lesen, ja. Das muss, also dieser Spaß kommt ja dann durch die Ideen, die du daraus heraus entwickelst, theoretisch bei niemandem vorher denkbar waren, die du als Sachverständiger entwickeln kannst, zu sagen, oh, und das bringe ich jetzt in den Steuerkontext, genial. Also das ist sehr konzeptionell, ja, und wenn man eher der Praktiker da rangehen möchte und Co., der ist dafür eher nicht geeignet, also kann ich mir nicht vorstellen, weil da ist nicht viel. Da ist einfach ein Spiel, das man da machen kann. Ja, und die sagen, die gern an Problematiken fummeln, die sie nie also so hatten, vielleicht auch das Verständnis auch erstmal bringen müssen. Vielleicht eine gewisse Zahlen, aber insbesondere auch Rechtsaffinität haben. Ja, die gerne auch mal ein Gesetz lesen, zu sagen, okay, wie ist denn das? Denen kann ich schon sagen, schaut es euch doch gerne mal an. Also schaut es euch gerne mal an, weil es ist ja nicht nur der Steuerberater, der fragt, es ist auch der Notar, der fragt. Ja, der Notar, der hat da irgend so einen Vertrag, wo eine GmbH überging und da sind irgendwelche Objekte drin, dann müssen die ja bewertet werden. So, und jetzt hat der Notar das Problem, ja, was sind denn die Dinger wert? Also wir haben ja jetzt so einen GmbH-Übergang und wir brauchen eine Zahl. Der Notar braucht eine Zahl, wofür?
Also, damit er abrechnen kann.
Genau. Ja, und der hat die Frage auch. Ja, der Rechtsanwalt, der mit Erben, Schenken, Co. zu tun hat, also im Immobilienkontext, der hat die Frage auch. Ja, also dieser ganze Bereich darum, auch Finanzierer, die haben die Fragen auch, weil die bereiten ja auch alles vor, damit es dann wiederum zum Notar geht. Also die Kette, die da dranhängt in so einem Immobilienprozess, die ist sehr groß. Überall entstehen kleine Teilfragen. Und wer Lust hat, in diesen verschiedenen Sparten auf der Ebene zu unterstützen, also überwiegend zu unterstützen, gar nicht mal groß die Gutachtennummer zu schwingen, sondern da zu unterstützen und im Zweifel dann da reinzuspringen, den kann ich schon sagen, doch, probiert's wirklich mal aus. Kann ganz
schnell. Okay. Denk auf jeden Fall einfach, das Eigeninteresse ist das Allerwichtigste, wenn man nur dann auch langfristig dabei bleibt. Noch eine letzte Frage, und zwar, wenn du jetzt ganz grob erklären müsstest, ja, okay, ich habe verstanden, mich klingt jetzt spannend, was sind jetzt tatsächlich die Sachen, die Bestandteile, die ich vielleicht brauche, dass dieses Modell funktionieren kann? Du hast vorhin angesprochen, du brauchst Kooperationen oder Kooperationspartner in Anführungszeichen, einmal vielleicht eben die Auftraggeber, sei es Steuerkanzleien oder dann auch Notare und Anwaltskanzleien, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Sachverständigen, die dann eben vielleicht vor Ort sind und den lokalen Markt auch besser kennen als du. Und ich muss natürlich selber mich überhaupt im Steuerkontext gut genug auskennen, um dann diese Leistung anbieten zu können. Sprich, einmal, wie komme ich vielleicht in diese verschiedenen Bestandteile ran, an die Kooperationspartner, an die Auftraggeber? Und auch, wo würdest du sagen, kommt man denn am ehesten dann auch an dieses Know-how her? Soll ich Seminare machen? Muss ich mir wirklich die Gesetze durchlesen? Gibt es irgendwelche Fachliteratur, die du empfehlen kannst, wo man vielleicht jetzt den Einstieg so ein bisschen erleichtert?
Ja, also ich denke, wenn man als Sachverständiger startet oder aus der Immobilienecke kommt und da einfach startet, ist der Bereich, sich Verbindungen zu schaffen zu anderen Sachverständigen relativ einfach, weil das ist schon tägliche Praxis. Also dass man sagt, man geht zu Tagungen, man geht zu Veranstaltungen, man geht zu Lehrgängen der Austausch, also ich denke, du kannst es auch bestätigen, also wenn man sich dann so zusammen trifft auf verschiedene Veranstaltungen, das ist eigentlich auch immer schön und ist immer ganz gut und man kann sehr gute und einfache Verbindungen auch mit den Sachverständigen schließen. Weil alle haben Probleme und Lösungen im Kopf, die sie auch gerne teilen. Und dann brütet man da gemeinschaftlich über ein Problem und dann trifft man sich wieder. Und also ich glaube, das ist relativ einfach in dem Sinne. Ja, und wer denn also gut oder nicht gut ist in der Zusammenarbeit, also passend für einen selbst, naja, kann man probieren. Also
wo es harmoniert hat.
Ja, das ist das eine. Das andere, das ist als Sachverständiger echt schwierig. Das ist für Finanzierer schwierig, das ist für Hausverwalter schwierig. Also alle, die so in dem Bereich sind, zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Steuerberater, ich möchte hier einen Notar oder Rechtsanwalt. Weil da ist natürlich, also aus unserem Konzept Haftung auch, also insbesondere auch bei öffentlich Bestellten, natürlich so hoch angehangen, also klar. Und auch der Kundendatenschutz, das ist ja sehr, sehr wichtiges Thema. Und das haben ja Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte und Co. hoch drei. Ja, also gefühlt. Ja. Mhm. Und da brauchst du halt eine starke Vertrauensebene auf beiden Seiten. Natürlich nicht nur Vertrauen, sondern auch Verträge auf da, ja. Und ich kenne ganz viele Massenbriefe, die Kollegen verschicken an Steuerberatern, wo sie aufzeigen, guck mal, wenn wir das, also das bieten wir ja an. Das kann natürlich ein Einstieg sein, aber das persönliche Gespräch über die Einzelnen bringt aus meiner Sicht am meisten. Und natürlich das erste Projekt. Also die erste Zusammenarbeit, also die Schwelle.
Das erste gemeinsame Projekt, ja klar. Ja. Weil das zeigt, was passieren kann. Und wenn das gut läuft, dann ist das eine gute Basis, um das zweite, dritte und vierte Projekt zu realisieren.
Genau. Aber das größte Problem ist eigentlich, an dieses erste Projekt zu kommen. Also pro Sozietät, sage ich jetzt mal. Es ist gar nicht mal so einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Klinkenputzen, also im klassischen Sinne der Staubsaugervertreter, geht einfacher, geht leichter als Massenbriefe, Massenmailings und Co. Ich glaube, die Digitalisierung ändert dann einfach nochmal ein bisschen was, weil die Kundschaft, also die über die Kundschaft kann man noch relativ viel machen. Ja? Also viele, viele Kunden gucken halt im Internet, also statt den Steuerberater oder den Sachverständigen zu fragen, gucken sie im Internet nach, ob sie sich die Lösung selber erschließen können. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Teil, wo zu sagen, okay, der macht so mehr mit Steuern oder der ist so mehr in Finanzierung und der ist mehr so da drin und der ist so mehr, dass sie die Fachkompetenz dort sehen, nachlesen und sagen, okay, dann frage ich mal den Speziellen. Also der sich auf die Fahne schreibt, dass er darin besonders gut gibt, ist. Und ich glaube, da ist noch ein Riesenfeld zu machen. Also ist ja dein Job hier.
Eben krumm.
Ne, aber ich glaube, da ist einfach ein Riesenfeld, weil das andere, das ist wirklich, das dann über die Kunden, also über die Steuerpflichtigen, die sagen so, ich möchte den Sachverständigen oder den Sachverständigen haben, weil der hat das Netzwerk, der hat die Verbindung und Co. Riesenfeld, also noch überhaupt nicht da, würde ich jetzt mal behaupten, also noch viel zu wenig, sagen wir mal so, nicht da.
Zu wenig,
aber das stimmt nicht. Aber das andere ist wirklich, es ist eine Vertrauenszusammenarbeit, auch unter Sachverständigen, es ist eine Vertrauenszusammenarbeit, auch gegenüber den Kunden und das ist zu vermitteln und dafür brauchst Leute mit einem offenen Herzen und offenen Kopf zu sagen, ja, das möchte ich gerne, weil ich einfach besser beraten möchte als andere.
Ja, ja. Nee, verstehe ich voll und ganz und wie du gesagt hast, die persönliche Ansprache, erstmal reinzukommen, ist eigentlich das Schwierige und wenn natürlich dann die Auftraggeber selber schon intrinsisch suchen nach einer Lösung und man dann eben es schafft, zum einen sich selber auch so ein bisschen vielleicht abzugrenzen von den anderen Kollegen, weil man eben eine Alleinstellung hat, eine besondere Expertise, die nicht jeder mitbringt und dann eben genau im richtigen Moment gefunden zu werden. Das ist eben genau das, um überhaupt mal diesen ersten Kontaktpunkt zu haben und dem dann eben alles weitere entstehen kann. Und ich vermute mal, dein Netzwerk, das wächst immer in die gleiche Richtung und die Steuerkanzlei, die du jetzt hast, die werden dich auch noch die nächsten Jahre eben gut versorgen. Und so kannst du da sicherlich sehr entspannt in die Zukunft schauen. Sehr schön.
Auch ganz kurz, ja, wichtig ist ja, kein Verkehrswertgutachten anzubieten. Also ich stehe ja immer ganz oft auf diesen Schreiben und Co. Man bietet gar kein Verkehrsgutachten an. Nein, das ist nicht die erste Stufe. Die erste Stufe ist, man bietet seine besondere Kompetenz an. Ja, weil es geht nicht um das Gutachten. Es geht erstmal um die Fachkompetenz. Und dort gemeinschaftlich hinzukommen. Das ist wirklich, ja, das Gutachten kann, muss aber nicht. Man kann auch über Stunden
das Geld. Das haben wir auch im Gespräch eben schon, hast du schon erzählt, eben ganz genau, dass es eben darum geht, dem Kunden zu helfen und was dann im Laufe des Prozesses rauskommt, was für eine Art von Leistung, was für eine Art von Produkt nachher wirklich benötigt wird, das steht dann erstmal an zweiter Stelle,
genau.
Sehr schön, Kai. Ich bedanke mich fürs sehr angenehme Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und vielleicht kommen den einen oder anderen deiner Kollegen dazu, einfach ermutigen oder mal zum Nachdenken zu bringen, nicht immer bloß in den jetzt mal vordefinierten Schranken zu denken und zu agieren, sondern dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, seine Tätigkeit auszuüben und auch damit ganz genauso erfolgreich zu sein.
Ja, ich danke dir. Das war sehr angenehm, auch in der Vorbereitung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald auf der nächsten Tagung wieder. Und wünsche dir natürlich auch viel Glück und insbesondere Spaß, also nicht nur mit Podcasts, sondern auch mit allen anderen Formaten, die du vorhast. Und ja, unsere Branche mal ganz anders noch voranzubringen und aus jedem das Beste rauszukitzeln.
Ja, danke dir.
Danke.